Unsanftes Erwachen. Sieht so der Himmel aus? War mein erster bewusster Gedanke, als ich erwachte. Ein strahlendes Weiß überall. So hell, dass ich die Augen geblendet zusammenkniff. Ein leises Surren und ein durchdringendes Pong, Pong, Pong drangen an mein Ohr. Ich versuchte es noch einmal und öffnete ganz langsam meine Augen wieder. Jetzt meinte ich, Nischen in den ansonsten makellosen Weiß zu erkennen, darin irgendwelche Skulpturen, doch die Bilder verschwammen. Als ich den Blick nach rechts wandte, sah ich ein großes Panoramafenster, das den Ausblick auf einen saftig grünen Garten eröffnete, der weiter hinten in einen Mischwald überging. Bänke, ein kleiner Teich, Menschen, die herumspazierten, und besonders seltsam, über mir wölbte sich keine Zimmerdecke, sondern ein strahlend blauer Sommerhimmel mit ein paar Schleierwolken. Verblüfft versuchte ich, den Kopf zu heben. Wo war ich nur? Das Surren wurde lauter. Ein etwa 1,50 Meter großer Roboter, der aussah wie ein Kegel mit zwei Armen und einem kreisrunden, aber flachen Kopf, rollte am Fußende meines Bettes vorbei. Das riesige Smiley auf seinem Kopfdisplay verwandelte sich in Kurven und Töne. Das Pong, Pong, Pong. War das etwa mein Herzschlag? Und was machte er jetzt? Der Roboter klappte einen kleinen Tisch aus, über dem plötzlich eine Art Hologramm erschien. Ein älterer Mann schwebte da in der Luft und drehte sich langsam. Beine, Arme, Brustkorb, Kopf begannen nach und nach grün zu leuchten. Dann verschwanden die Haut und die Rippen. Organe wurden sichtbar. Ihre Vitalfunktionen sind hervorragend. Die Regeneration war ein voller Erfolg, sagte eine weiche Stimme. Jetzt schaffte ich es doch, den Kopf zu drehen. Auf der linken Seite meines Bettes stand kerzengerade eine hochgewachsene, hübsche junge Frau im Arztkittel mit langen Haaren, perfekt geschwungenen Augenbrauen und Grübchen in den Wangen.
»Wo bin ich?«
fragte ich und staunte, wie rau und fremd meine eigene Stimme klang. Sie lächelte. »Im Reha-Zentrum Grüntal.« »Gut. Keine 20 Kilometer von meinem Wohnort entfernt.
Was ist passiert?«
»Das ist eine lange Geschichte. Wenn die Ärzte kommen, werden sie mehr erfahren.«
Irgendetwas war seltsam an ihr. Sie war fast zu perfekt, zu sanft, zu freundlich. Ihre Gesichtszüge waren so ruhig. Es zuckte kaum ein Muskel.
»Die Ärzte? Sind Sie denn keine?«
»Nein. Mein Name ist Samantha Young. Ich bin eine Androidin der R16-Reihe von Liscom Robotics. Ich betreue Langzeitpatienten rund um die Uhr und bin für die Ärzte zugleich ein Interface zur Medical Sphere.«
»Das gab's doch nicht. Die junge Frau war ein Roboter? Wie der andere, der kegelförmige da?
Nur dass Samantha einem Menschen zum Verwechseln ähnlich sah, perfekte Manieren besaß und offenbar auch in der Lage war, einen echten Dialog zu führen. Wer konnte denn heute solche Roboter bauen?
Der Beginn einer neuen Ära. Es hat schon Seltenheitswert, wenn sich Experten weltweit über die grundlegenden Entwicklungen und Trends auf ihrem Arbeitsgebiet vollkommen einig sind. Unabhängig davon, ob man nun Topforscher in Japan, Europa oder den USA befragt. Noch erstaunlicher ist, wenn die sonst so eigenständigen Denker für die Beschreibung ihrer Zukunftsszenarien fast dieselben Worte und Bilder verwenden. Doch genau diese Erfahrung macht man, wenn man versucht zu ergründen, was in der Ära des Cognitive Computing, wie es IBM nennt, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zukommen wird. Programmieren, also einem Computer oder einem Roboter genau vorschreiben, was er zu tun hat, war gestern, sagen die Forscher. Heute und morgen geht es darum, dass die Maschinen in immer höherem Maße selbst kognitive Fähigkeiten besitzen und sie anwenden. Sie sollen besser darin werden, Veränderungen in ihrer Umgebung wahrzunehmen, zu beurteilen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie sollen selbstständig lernen, argumentieren, planen und handeln. Kurz, Probleme lösen, ohne dass ihnen vorher ein Mensch alles im Detail einprogrammiert hat. Natürlich haben heutige Systeme noch lange nicht die Fähigkeiten erreicht, über die offenbar die Roboter-Krankenschwester Samantha im Zukunftsszenario am Anfang dieses und der folgenden Kapitel verfügt. Dennoch sind Wissenschaftler wie Rüdiger Dillmann, Direktor am Forschungszentrum Informatik, kurz FZI in Karlsruhe, fest davon überzeugt, die Ära der autonomen, lernenden und kooperativen Maschinen hat bereits begonnen. Der 67-jährige Dillmann, der sich selbst als eines der Urgesteine der Robotikforschung in Deutschland bezeichnet und der auch als Sprecher und Professor am Institut für Anthropomatik und Robotik des KIT, des Karlsruher Instituts für Technologie, tätig ist, konzentrierte sich schon während seines Elektrotechnikstudiums auf den Schwerpunkt Biokybernetik. Vor 30 Jahren, 1986, habilitierte er sich mit einer Arbeit über lernende Roboter. Karlsruhe war dafür genau der richtige Ort. Bereits Anfang der 1960er Jahre wurde hier an Robotern geforscht, erinnert sich Dillmann. Ging es zu jener Zeit noch um die sogenannten Master-Slave-Manipulatoren für die einstmals aufstrebende Kerntechnikforschung, so reicht nun die Bandbreite in den Labors des KIT viel weiter. Über die Gänge des FZI krabbelt heute beispielsweise der Laufroboter Lauron, der einer metergroßen grünen Stabheuschrecke ähnelt, während ein paar Türen weiter Forscher einem Auto das selbstständige Einparken beibringen. Und dann ist da am KIT auch noch der humanoide Haushaltsroboter Armar, der seinem Entwickler Tamim Asfur aufs Wort gehorcht. Ob er nun eine Apfelsaftpackung aus dem Kühlschrank holen, die Geschirrspülmaschine ausräumen oder Menschen beim Abwischen des Tisches beobachten und dann die Bewegungen nachahmen soll. Gemeinsame Morgengymnastik für Roboter und Mensch. Dass Menschen und Roboter heute schon eng zusammenarbeiten können, wenn auch in einer genau definierten Umgebung, beweist die japanische Firma Glory in einer Produktionslinie nördlich von Tokio. Glory ist ein Spezialist für Bargeldmanagement. In der Saitama-Fabrik des Unternehmens fertigen Menschen und Roboter Seite an Seite Komponenten für Geldautomaten. Die sogenannten Next-Age-Roboter von Kawada Industries haben zwar keine Beine, aber dafür zwei sehr bewegliche Arme, sowie Kameras im ellipsoidförmigen, langgestreckten Kopf, wie auch in den Greifhänden. Seit ihrer Installation vor 4 Jahren wurden die agilen Arbeiter aus Stahl zu echten Kollegen ihrer menschlichen Partner. Jeder Roboter hat einen eigenen Namen bekommen und macht sogar die Gymnastikübungen am morgendlichen Arbeitsbeginn mit. Wenn hier jeden Tag Frauen, Männer und Roboter einträchtig und fast synchron nebeneinander mit den Armen kreisen, dann wirkt das wie die vorweggenommene Zukunft, wie ein Sinnbild eines hoffentlich harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Maschine. »Wir werden künftig in einer Gemeinschaft mit Robotern, einer Robot-Society, leben«, sagt der Japaner Hiroshi Ishiguro, voll Überzeugung. Der oft als Popstar der Robotik titulierte 53-jährige Professor an der Universität von Osaka hat die japanische Roboter-Euphorie auf die Spitze getrieben. Er erregt seit einigen Jahren mit den Geminoiden, wie er seine Schöpfungen in Anspielung auf Geminus, das lateinische Wort für Zwilling, nennt, weltweit viel Aufsehen. Diese bislang meist ferngesteuerten Androiden sind perfekte Kopien realer Menschen. Von außen ist von ihrem inneren Stahlskelett, den vielen Zahnrädern, Schrauben, Federn, der Hydraulik und den Elektromotoren absolut nichts zu sehen. Ihre Haare und Wimpern, ihre Augen, Lippen und Zähne wirken vollkommen natürlich. Und ihre Haut aus Spezialsilikon enthält für die perfekte Täuschung auch kleine Poren und Unreinheiten. Im Sommer 2006 hatte Ishiguro sogar einen Zwilling von sich selbst hergestellt, mit dem nicht nur seine damals 5-jährige Tochter gerne spielte. Der vielbeschäftigte Forscher schickte seinen elektronischen Klon auch schon einmal mit einem vorbereiteten Vortrag zu einer Vorlesung nach Zürich, während er selbst in Japan blieb. Auch auf seiner Visitenkarte hat der Robotiker seinen Geminoid verewigt. Auf der einen Seite ließ er ein Bild von sich selbst drucken, auf der anderen das seines Roboterzwillings mit denselben schwarzen Haaren und denselben Gesichtszügen. Wer ist, ist unmöglich zu erkennen. Die Geminoiden nutzt Ishiguro, wie später in Kapitel 12 beschrieben, für Forschungen, um menschliches Verhalten und das Zusammenwirken mit Robotern besser zu verstehen. Außerdem will er damit beweisen, dass es viele Einsatzgebiete geben wird, für die man auf menschenähnliche Roboter setzen sollte. Ein humanoider Roboter ist einfach das natürlichste Gegenüber.